Hallo liebe Podcast-Fans, ich bin Nora, Teamleiterin SEO bei der Online-Marketing-Agentur SEOkratie und ich bin schon seit über 10 Jahren im SEO-Bereich unterwegs. Das ist eine lange Zeit und habe ich viele erfolgreiche Projekte gesehen und natürlich gab es auch viele schwierige Momente. Darüber redet man normal nicht so gern, aber aus genau denen habe ich am meisten gelernt. Und ja, diese Learnings will ich einfach heute mit dir teilen. Du erfährst zum Beispiel, warum sich gute SEOs unbeliebt machen sollten und warum, das ist nicht perfekt, so lasse ich das, ein richtig gutes SEO-Motto ist. Bleib dran, gleich gibt's pragmatische Ansätze, die dir Chaos und Fehler ersparen und wirklich was bringen. OMT. Und auch oft eine Aufgabe, wo man sich ganz schön unbeliebt macht, wo man dann im Zweifel hergeht und dem Geschäftsführer sagt, ich weiß, lieber Geschäftsführer, du schreibst seit 10 Jahren einen Blog und bist stolz wie Bolle. Leider findet Google den gar nicht mehr so gut und der funktioniert nicht und der zieht uns gerade sogar runter. Und wir müssen diesen Blog irgendwie loswerden. Wenn man das so sagt, dann macht man sich unbeliebt. Und hier komme ich wieder zum Thema Kompromisse. Bevor man alles löscht, könnte man es ja in Schritten vorgehen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Nora, ich freue mich, dass du da bist. Nora, lass uns direkt ins Thema einsteigen. Wir haben heute das Thema SEO. In deinem SEO-Day-Vortrag, weshalb ich dich unbedingt hier bei mir in der Folge haben wollte, Learnings aus 10 Jahren SEO, Doppelpunkt, pragmatisches SEO. Das hat mich gereizt. Also da bin ich ganz offen, da bin ich sehr gespannt, was das für dich bedeutet. Hast du Tipps genannt, die du selbst gerne zu Beginn deiner SEO-Laufbahn gekannt hättest? Was sind deine wichtigsten Learnings aus 10 Jahren SEO?
Ja, Mario, danke schön, dass ich da sein kann. Ich glaube, das Wichtigste ist so, sich so eine gewisse Gelassenheit einfach anzueignen im Laufe der Jahre. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach so einem Sprüchlein, der auf einem Kalender oder so steht. Aber ich finde es so wahnsinnig wichtig, einfach auch Dinge auch mal gut sein lassen zu können, einen Punkt zu finden und zu sagen, nee, arbeite ich hier eigentlich noch auf das richtige Ziel zu. Und das bedeutet halt für mich pragmatisches SEO, dass ich einfach das mache, was wichtig ist, um mein Ziel zu erreichen und nicht irgendwelche anderen Sachen, die ich mir vielleicht irgendwann mal überlegt habe, die Best Practices theoretisch wären, die aber eigentlich gar nicht mehr so genau passen.
Mhm. Ist spannend. Ich sag mal dazu, weil wir sind ja hier im Podcast, wir haben natürlich auch ein paar Experten, die zuhören, aber der OMT steht ja vor allem auch für Leute, die so einsteigen in das Thema, beziehungsweise auch leicht fortgeschritten sind. Das bekomme ich zumindest immer wieder zurückgespielt. Deswegen fand ich die Frage so gut, dass du halt gesagt hast, gerade was hättest du denn gerne am Anfang deiner SEO-Laufbahn gewusst? Ich kann dem total zustimmen. Also diese Gelassenheit, ich weiß noch genau, wie ich vorher, da kam ein SEO-Update oder wie auch immer und ich habe dann teilweise krampfhaft am Wochenende versucht, die Fehler zu finden und so. Du kannst sowieso nicht sofort ändern. Und dementsprechend, also ich bin momentan in so einer Phase, wir haben beim letzten Update leider einen kleinen Schlag bekommen, das ärgert mich total, weil wir so viel Arbeit da reinstecken und aber was soll ich machen? Und das stimmt. Und das Gute ist, am Ende ist Traffic und Sichtbarkeit auch eine sehr schwache KPI. Im Gegenteil, bei uns läuft es seit Anfang Januar richtig gut. Dementsprechend kann ich damit irgendwie umgehen. Also diese Gelassenheit, das finde ich, ja, im SEO, in der SEO, wie sagt man eigentlich, im SEO oder in der SEO, in der Suchmaschinenoptimierung ist nach deiner Einschätzung, also habe ich zumindest im Vortrag gehört, Perfektion ein Feind. Was meinst du genau damit?
Ich meine damit, dass man... Ich nenne dir aber einfach mal am besten Beispiel, um es besser zu verstehen. Also angenommen, ich habe jetzt irgendwie eine sehr große Website und die hat Millionen URLs und dann schaue ich in der Search Console in diesen Indexbericht und dann finde ich da mit Sicherheit eine Menge Fehlermeldungen. Sagen wir mal, da sind so 15 Fehlermeldungen. Und jetzt könnte ich ja denken, oh, ich muss die alle irgendwie lösen, damit da nichts mehr steht, weil dann ist es schön aufgeräumt, dann ist es perfekt. Aber nein, das muss ich natürlich nicht, weil da steht ja, das wissen ja du und ich sehr gut, da steht ja nie, herzlichen Glückwunsch, dein SEO ist rekordverdächtig, keine Meldungen. Und man kann auch mal einfach sagen, nee, was hiervon muss ich überhaupt angehen? Was wirkt sich am Schluss wirklich positiv für mich aus und was nicht? Und man muss das auch, finde ich, hinterfragen. So ein Beispiel mal, ein Kunde von mir hatte da Duplikate drin stehen, ja. Duplikate ist irgendwie so im SEO was, das muss man auflösen. Und dann haben wir uns die angeschaut. der Kunde hatte halt Vorträge von den eigenen Mitarbeitern, es waren Fachexperten, veröffentlicht, und andere Kooperationspartner hatten die auch veröffentlicht. Die Vorträge haben beim Kooperationspartner gerankt. Ja, dann muss der Kunde jetzt das irgendwie auflösen, oder? Und alle Kooperationspartner anschreiben, sie sollen es offline nehmen. Nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Ja, man muss hier einfach vom Ziel her denken und sagen, das ist eine super Werbung, das ist gute PR. Hier muss man einfach pragmatisch sagen, nee, das machen wir so nicht. Also wir lassen alles, wie es ist. Oder anderes Beispiel, ich habe einen Relaunch und ich mache irgendwie eine Redirect-Liste, habe ultra viele URLs. Muss ich überhaupt alle weiterleiten? Ich finde, nein. Weil ich brauche ja wahnsinnig Zeit, viel Zeit dafür. Ja, dieses URL-Matching, das kann ja mega aufwendig sein. Alte URLs, neue URLs. Stattdessen fokussiere ich mich doch viel lieber auf die Handvoll URLs, die irgendwie 80% von meinem Traffic bringen. Und es sind dann vielleicht auch nur 100 Stück oder so. Bei denen muss dann wirklich alles passen. Nicht nur die Weiterleitung, sondern wirklich alle Details. Die anderen URLs, vielleicht kann ich die komplett ignorieren. Vielleicht kann ich da einfach sagen, nee, das ist jetzt gut genug. Weil, Mario, was ich so gelernt habe, also immer, wenn ich jetzt an einer Aufgabe rumpuzzle und die soll perfekt sein, die sollen nach Lehrbuch abgearbeitet werden. In dieser Zeit kann ich ja nicht an einer anderen Aufgabe arbeiten, die vielleicht viel sinnvoller wäre. Und das meine ich halt mit Perfektionismus ist ein Feind.
Vielleicht die auch kurzfristig einen größeren Erfolg bringt. Also ich bin ja immer so ein bisschen Pareto-Prinzip, gell? Also die letzten 20% sind meistens mehr Aufwand als die ersten 80. Und das ist das Thema Perfektion. Wie weit muss ich noch wirklich durchoptimieren? Inwieweit muss ich? Bin ich voll bei dir? Ich habe das Gefühl, es gibt so ein, zwei Dinge, wo ich gerne Perfektion hätte. Das ist zum Beispiel das Thema PageSpeed. Da bin ich so jemand, ich hasse es. Und unsere Webseite hat immer irgendwo Schwächen und ist langsamer als andere. Und dann habe ich das Gefühl, wir kümmern uns 4 Monate nicht drum und wir werden immer schlechter. Und dann kümmern wir uns wieder drum. Und das ist immer so ein Kampf gegen die Windmühlen, habe ich das Gefühl. Wenn du, wie sagt man so schön, wie beim Rudern, wenn man nicht rudert, treibt man zurück. Und so habe ich gerade beim Thema PageSpeed immer hier, ich glaube seit 5 Jahren diskutiere ich mit meinem Programmierer darüber, dass er sich immer wieder das rein priorisiert, dass wir da konstant dran arbeiten. Aber ansonsten bin ich da, also wir machen es da auch nicht, weil wir schaffen es gar nicht, weil wenn du das wirklich in die Spitze optimieren willst, ist es unglaublich viel Aufwand. Und deswegen gehe ich das voll mit. Also Perfektion, ich meine, hab einen Stand von 80-85% und du bist wahrscheinlich besser als 99% der Webseiten da draußen. Und dementsprechend, glaube ich, ist es besser, erstmal diese rudimentären Sachen umzusetzen und lieber die Basics 80-90% erfüllt genau zu haben als 100%.
Ja, Mario, lass mich gleich bitte kurz was zu deinem PageSpeed-Beispiel sagen. Ich finde das nämlich ein gutes Beispiel. Und zwar, hast jetzt zuerst gesagt, es ärgert dich. Jetzt würde ich hergehen, wenn du mein Kunde wärst, und sagen, lieber Mario, nur weil es dich ärgert, das ist leider kein ausreichender Grund. Du hast aber jetzt nicht nur gesagt, es ärgert dich, sondern dass das auch der Grund ist, und das habt ihr sicher genau analysiert, dass ihr irgendwie in manchen Punkten hinter irgendwelchen Wettbewerbern dann seid. Ja, wenn das so ist, dann finde ich, hat das aber wieder nichts mit Perfektionismus zu tun, denn dann sagst du nicht, ich will da, dass alles grün ist, ne, in PageSpeed Insights, ich will da irgendwie so und so viel Prozent, weil ich halt diese tolle Zahl haben will. Das wäre Perfektionismus, da würde ich sagen, nee, Mario, keine gute Idee, sondern du willst es haben, weil es wichtig ist für dein Ziel, damit deine Seite wichtiger ist. Und gerade PageSpeed, finde ich, ist so ein bisschen so eine Sau, die durch SEO-Dorf getrieben wird, zumindest in vielen Fällen, weil ich glaube, es ist für viele so, ja, da hat man irgendwie schöne Zahlen und wie schaffe ich es da 100% zu kriegen? Aber die Frage ist ja, für die einzelne Website, und ich finde das schon eine Einzelfallbetrachtung auch, ja, Branche, Wettbewerb etc., wie gut muss denn meine Ladezeit sein? Wenn ich jetzt irgendwie im B2B bin, irgendwelche großen, krassen Baumaschinen verkaufe und auf meiner Website tummeln sich nur andere B2B-Menschen, die mit starken Desktop-Computern unterwegs sind. Wie wichtig ist dann wirklich meine PageSpeed? Reicht's, wenn der Google-Bot das gut crawlen kann und man mit dem Smartphone nicht zu weinen anfängt, wenn man auf die Seite geht? Oder muss die echt so schnell reagieren wie ein Amazon, Zalando und so weiter, wo natürlich es super wichtig ist, dass ich ganz schnell bin und ganz vorne?
100%. Gehe ich voll mit. Also das ist immer wieder diese Abwägung. Ich glaube, unser Asana-Board, das hat mit meinem Programmierer, hat eine eigene Spalte nur für PageSpeed-Maßnahmen. Und da sind einige Sachen seit 3 Jahren drin, die wir eigentlich gerne umsetzen wollen. Der Punkt ist, das ist das Schöne bei uns, im Gegensatz zu einem B2B-Unternehmen, das irgendwie mit, keine Ahnung, hochqualifizierten Maschinen arbeitet. Wir haben eine Community. Und wenn wir aus der Community Rückmeldung kriegen, oh, guck mal, der Toolbereich, die Seite öffnet sich andauernd nicht oder wie auch immer. Wenn ich da Rückmeldung kriege, dann sage ich, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt müssen wir uns drum kümmern, spätestens, weil jetzt geht es auf die Nutzerdaten. Also jetzt springen uns die Leute ab, weil sie genervt sind oder wie auch immer. Ich gucke mir nicht andauernd die Zahlen bei Google PageSpeed Insights an oder was auch immer. Das ist schön. Wir haben mal ein Webinar dazu gemacht, das ist schon locker 4 Jahre her, so ein Vorher-Nachher, und da hat Daniel gesagt, ey, wenn ich das selbst präsentiere, dann bringe ich das vorher auf 100 Punkte, damit ich hier gut dastehe und sowas. Dann hat er das auch mal wirklich sich so ein Thema genommen und mal voll durchoptimiert und hat sich doch extra 1/2 Monat mehr Zeit genommen. Ich habe es mal unterstützt, um zu sehen, ob es funktioniert, aber am Ende habe ich gemerkt, dass er für die letzten 10% so viel mehr Zeit gebraucht hat, dass das eigentlich total Irrsinn war, weil wir hatten 2 andere Sachen da liegen, die er in der Zeit vielleicht hätte hinbringen können, dass sie zumindest schon mal laufen. Also, ich bin da bei dir. Wir hängen uns jetzt sehr lange an dieser Frage fest. Ich finde es aber total spannend, weil viele SEO, ich meine, du arbeitest ja auch in einer Agentur und für mich eine sehr renommierte Agentur. Ich bin immer frei raus. Ich glaube, durch euren Blog, ich habe jetzt Mario Fischer im Podcast gehabt, die Folge ist noch nicht online. Den habe ich auch dafür gelobt. Julian habe ich auch schon mal dafür gelobt. Das sind so die 2 Medien, wo ich mich früher auch viel weitergebildet habe. Und trotzdem sage ich immer, diese Agenturwelt, ich habe selbst mal eine aufgebaut, natürlich gehen die gerne dahin und erklären den Kunden, das muss in Perfektion gemacht werden und so weiter und so fort. Nein, muss es nicht.
Nee, und gar nicht.
Das höre ich aber immer und immer wieder. Hey, guck mal, deine Zahl, die steht nur auf 94. Jo, gut, und wie steht der Wettbewerb und wie ist, was verkauft? Habe ich ein Monopol, dann ist es total egal. Die Leute warten 30 Sekunden auf eine Webseite, wenn ich ein Monopol habe, weil die unbedingt das bei mir kaufen wollen. Wenn ich natürlich Adidas-Sneaker verkaufe und es gibt 50 andere Shops, die dann viel schneller sind als ich, ja, dann springen mir die Leute halt ab. Das muss man alles betrachten und lasst euch da für die Zuhörer nicht übers Ohr hauen. Es muss nicht immer auf Perfektion unterwegs.
Nee. Es muss gut genug sein, das ist halt genau der Punkt. Genau. Und ich rate da Kunden auch echt oft von was ab. Und gerade PageSpeed ist halt einfach sowas, wo die Leute total, irgendwie ist dieses Thema halt so groß geworden. Ne? Also man will da bestimmte Zahlen haben. Und ich finde, es ist halt auch wirklich wichtig, mal bewusst zu sagen, nein, ich halte das auch aus, dass diese KPI vielleicht nicht perfekt ist, weil sie nicht perfekt sein muss für mein Projekt. Und in der Zeit mache ich halt was anderes, was viel wichtiger ist und mir viel mehr bringt.
Hm. Als SEO bekommt man so gefühlt, ich sage ja immer, ein SEO ist nicht wie ein anderer Online-Marketer. Ein SEO ist ja so eigentlich ein wichtiger Ansprechpartner, egal um was es geht auf der Webseite. Und das geht von der Geschäftsführung bis zu den Produktmanagern und so weiter. Es ist meiner Meinung nach, hat er einen Ticken mehr, ich will nicht sagen Einfluss, das falsche Wort, dann treten mir sofort alle anderen Online-Marketer ins Gesicht, aber
Schnittstelle, oder?
Ja, es ist, man bekommt Aufgaben gefühlt von allen aus der Firma, und ich sage auch immer, wenn ein Unternehmen neu geplant wird, ist es total sinnvoll, von Anfang an SEO mit dazu zu nehmen. Meiner Meinung nach. Man könnte das Ähnliches über einen UXler sagen, aber ich sage jetzt mal, die gibt's ja noch nicht so lange, die Jungs und Mädels, die sich damit beschäftigen. Das kam ja irgendwann jetzt so ein bisschen in den letzten 4, 5 Jahren ein bisschen stärker auf. Aber die SEOs gibt's jetzt ein paar Jährchen länger gefühlt. Also da treten mir jetzt wahrscheinlich die UXler ins Gesicht. Also du weißt, wie ich es meine. Es ist so ein bisschen bei uns im SEO-Bereich präsenter geworden. Aber wir kriegen Aufgaben von überall. Man findet 1000 Ansatzpunkte und so weiter. Du hast jetzt gesagt, wir müssen nichts in Perfektion machen, aber in deinem Vortrag hast du auch erwähnt, dass man sich auch mal konkret gegen Aufgaben entscheiden muss, weil sie halt keine Prio haben. Es geht ja so ein bisschen einher. Erzähl doch mal, wie du genau vorgehst.
Also für mich steht am Anfang einfach immer eine Analyse. Und das, also bei Agenturen, du hast ja auch da einfach viel Erfahrung, da ist es ja oft so, ein neuer Kunde kommt und man macht erstmal eine Analyse, um sich überhaupt einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Denn nur dann, wenn ich wirklich weiß, wo gibt's hier SEO-Hindernisse, wo gibt's SEO-Potenziale, sind für mich verschiedene Sachen, dann kann ich das auch sinnvoll priorisieren. Also vielleicht kurz als SEO-Hindernis sehe ich was alles andere blockiert. Zum Beispiel, ich kippe so viel Seiten in den Index, ich sag mal in einem Shop, Produktvarianten und Co., dass Google so überfordert ist und gar nicht mehr checkt, was wichtig ist, dass sie meine strukturierten Daten und so vielleicht gar nicht mehr finden. Ja? Dann muss ich erst das Hindernis entfernen, bevor ich an einem Potenzial überhaupt arbeiten kann, weil das würde ja sonst vielleicht gar nicht gecrawlt und entdeckt. Aber ich finde halt wichtig, eben erstmal diesen Gesamtüberblick, um dann zu priorisieren, einen Plan zu erstellen und diesen Plan dann abzuarbeiten und dran zu bleiben. Weil sonst, Mario, passiert halt einfach, dass man immer das macht, was gerade irgendwie am lautesten hier kümmere dich um mich schreit. Ja, also dann, angenommen man ist in-house, dann kommt vielleicht mal jemand aus dem Content-Team und fordert irgendwie Input für eine Seite an. Dann kommt die Geschäftsführung und sagt, jetzt mal hier auf der Startseite. Dann will jemand ein neues Tool irgendwo auf der Seite implementieren und, und. Und was passiert dann? Man macht irgendwie alles so ein bisschen, nichts richtig. Und am Ende des Jahres hat man irgendwie nichts erreicht und kann auch nicht so richtig sagen, hey, mein SEO-Ziel am Anfang war, habe ich übrigens erreicht, Gehaltserhöhung bitte. stattdessen, ja, wenn man halt so planvoll rangeht, sich einen Überblick macht, irgendwie eine Liste erstellt und auch sagt, diese und diese Punkte einfach nicht. Die klingen zwar interessant, aber die sind halt gerade weniger wichtig als andere. Dann kann man es halt wirklich schaffen, einfach richtig voranzukommen und auf ein Ziel zuzuarbeiten. Mhm. Und ja, gerade was jetzt auch so die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und so angeht, also du hast jetzt auch angesprochen UX und ich glaube Technik und so.
Da bin ich halt
Genau. Da bin ich halt auch ein Fan von pragmatischen Lösungen und oft auch Kompromissen. Also gerade mit Technik oder so, da liegt man ja als SEO manchmal so ein bisschen quer. Man, keine Ahnung, also typisches Beispiel irgendwie auf der Seite sind ultra viele Parameter. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Die sind hier und da und blähen die URL-Anzahl auf. Und ich sag, liebe Techies, bitte Ursache finden und beheben. Wir brauchen diese ganzen Seiten gar nicht und die machen das einfach nicht, ja. Dann kann ich jetzt entweder mich drauf versteifen, dass es Best Practice ist, dass das behoben und gefunden wird, oder ich sag irgendwann, wisst ihr was, ich habe hier keine Lust, irgendwie Kämpfe zu kämpfen, die ich nicht gewinnen kann. Ich sperre jetzt einfach den ganzen Kram mit der Robots.txt. Keine perfekte Lösung, aber eine, die dem Ziel dient. Und ich finde, das zieht sich halt so durch. Also das, also dieses pragmatisch zieht sich bei mir halt eigentlich überall durch. Und ich finde, dieser Mut auch, das so zu sagen, der kommt halt erst mit der Erfahrung. Das wäre jetzt für mich so was im Nachhinein, da wünschte ich mir irgendwie, dass ich das halt an Tag 1 schon gewusst hätte. Aber, ne, aber da stellt man sich
halt. Da muss man ja halt immer sagen, du hast jetzt mit 10 Jahren, du sprichst von 10 Jahren, ich nehme an, du hast 10 Jahre Erfahrung, ich weiß es ja gar nicht ganz genau. Vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Du hast natürlich jetzt auch eine andere Stellung, ja? Wenn du so ein Jahr dabei bist und keine Erfahrung hast und dann sagst du jetzt auf einmal, ey, bleib doch mal alle locker und cool, chill doch mal die Base, so wie meine Tochter jetzt sagen würde mit 11, dann würden die wahrscheinlich sagen, sag mal, wer bist du überhaupt, dass du das mir so sagen kannst? Jetzt mit 10 Jahren Erfahrung, du hast einen gewissen Namen, die Leute kennen dich schon, ja. Die wissen, dass du Ahnung hast, dann ist das auch ein bisschen einfacher. Mhm. Ich finde ein anderes Thema auch noch sehr, sehr wichtig, wenn ich in die Unternehmensentscheidung reingehe. Also ein SEO, jetzt bin ich Unternehmer, aber ich fühle mich auch als SEO. So, ich arbeite nicht mehr so viel operativ. Wir haben ja auch eine SEO-Botschaftergruppe, wo ich 8 oder 9 Botschafter habe, die teilweise tiefer im SEO drinstecken als ich und vor allem auch operativ mit ihren Agenturen oder auch in-house noch arbeiten und echt coole Ideen mit reinbringen. Deswegen muss ich mich nicht mehr so viel kümmern. Aber es gab ja auch andere Zeiten. Und vor allem, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Entscheidungen. Und du sagst jetzt Ziele, Pläne, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. was ist denn in dem jeweiligen Unternehmen auch das Ziel? Ja, viele kennen ja noch nicht mal die richtigen Ziele des Unternehmens, wenn sie, sage ich mal, ein normaler Produktmanager sind. Die werden teilweise gar nicht genau abgeholt, was die Ziele sind oder welche Budgets oder wo verdienen wir denn was eigentlich? Und ich zum Beispiel jetzt als Unternehmer, der sich viel damit beschäftigt, auch SEO versteht und bis vor einem Jahr auch gesagt hätte, wir sind SEO first. Jetzt ist es wahrscheinlich eher E-Mail-Marketing, weil da verdienen wir noch mehr Geld mit. Und weil genau, und jetzt kommen wir zu den Zielen. Wir sind ein Startup. Wir sind noch ein defizitäres Startup. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich profitabel werden, damit wir das Team halten können, damit wir so weitermachen können wie bisher. Und ich habe immer die Entscheidung, wenn meine SEO-Botschaftergruppe, die immer wieder anfragt, ey, können wir nicht mindestens einen Tag die Woche den Programmierer alleine bestimmen, was der macht, oder zwei Tage. Und die Sachen, die die SEOs machen, sind meistens sehr langfristige Themen, die natürlich uns langfristig auch viel mehr bringen als die kurzfristigen Maßnahmen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ganz viele Programmierungen zu machen, die sofort umsatzrelevant sind. Ja, keine Ahnung, hier geht irgendwie ein Ad-Budget nicht bei uns im Toolbereich oder ich muss irgendwie, und dann sitzt er da drei Tage dran und kann nichts anderes machen. Aber da fällt halt von einem Tag auf den anderen Geld weg. Und dementsprechend immer diese Entscheidung zu treffen, auf Basis von Zielen und Plänen, meiner Meinung nach, halte ich für total wichtig. Und die muss man aber auch, und da glaube ich, haben wir SEOs ganz häufig Defizite, das Thema Kommunikation. Du merkst, meiner Meinung nach, aber das ist, kann auch ein falscher Blick auf die Geschichte sein, die SEOs, die sich viel mit Content beschäftigen und viel mit draußen zu tun haben, die sind kommunikativ meistens stärker als die, die sich nur mit Tech beschäftigen, weil die einfach weniger Übung mit Kommunikation haben. Und da bleibt bei mir sehr, sehr häufig was auf der Strecke. Das gibt es Einzelfallbeispiele, die sicherlich auch anders sind, aber da bleibt häufig was auf der Strecke und dann gibt es immer Ärger, weil die was gemacht haben und das nicht kommuniziert haben oder wie auch immer. Und Kommunikation ist ja ganz häufig das Problem. Da müssen meiner Meinung nach die SEO, da würde ich viel Zeit reinstecken als SEO, dass ich in der Kommunikation immer stark bin mit all diesen Marktteilnehmern oder Teilnehmern, die bei uns im Unternehmen, wie sagt man, Leute, die halt auf mich zukommen mit diesen Aufgaben und Ideen.
Also mit den Zielen, das finde ich sehr gut.
Stakeholder, wie man so schön sagt.
Ja, Stakeholder, genau. mit den Zielen. Das ist was total Wichtiges, weil ich glaube, dass die meisten Leute oder also auch SEOs irgendwie davor zurückschrecken, sich selber klare Ziele zu setzen. Weil,
sie werden ja trackbar.
Ganz genau, dann muss ich mich ja auch zu was committen. Und Mario, wir wissen ja, ein Ziel muss smart sein, ja, spezifisch, messbar etc. Das heißt, ich muss da auch irgendwie eine Zahl hinschreiben. Ich mache mal irgendwie ein Beispiel, also jetzt ganz plakativ. Ich muss jetzt eins nehmen, wo ich mitrechnen kann. Also ich sage irgendwie, ich habe jetzt im Durchschnitt der letzten 12 Monate, also 2024, ist ja gerade Januar, habe ich immer 100 Klicks im Monat bekommen. Und mein Ziel ist irgendwie eine Steigerung der durchschnittlichen monatlichen Klicks um 10% bis Ende 2025. Es wären dann 110 Klicks, ja, pro Monat. Ich korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler habe. Genau. Und dann, wenn würde ich jetzt als SEO halt hergehen, dir irgendwie dieses Ziel als Geschäftsführer präsentieren, auch erklären, warum ich das für sinnvoll halte. Und dann müsstest du aber mir auch als SEO ein Stück weit vertrauen, um zu sagen, ja, liebe Nora, was sind denn dann deine Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn ich dann sage, dafür habe ich mir hier einen Mix überlegt aus technischen und inhaltlichen Maßnahmen und dafür brauche ich einmal pro Woche einen Programmierertag, ja, dann ist es halt was, worauf wir uns einigen könnten, ja, wo man dann sagt, okay, machen wir so, oder man kann ja auch schon, Stichwort Kompromisse habe ich auch schon genannt, ne, und Kommunikation hast du selber gesagt, man kann ja, du bist vielleicht, sagst, oh, ist mir zu viel, sagt man halt, gut, dann probieren wir es halt mal bis, also ein halbes Jahr lang, ja, wir tracken mal Ende März und Ende Juni, wie nah wir den Zielen schon sind und ob wir auf dem richtigen Weg sind, wir probieren es einfach mal eine Zeit lang aus. Ich meine, wir sind im Online-Marketing, Mario, du weißt ja, wir müssen die Sachen einfach ausprobieren, ne, aber trotzdem, sich einfach Ziele zu überlegen, sich Ziele zu setzen mit Zahlen und darauf zuzuarbeiten und dann zwischendrin auch ehrlich zu sagen, hey, also ich war überzeugt, das ist ein sinnvolles Ziel und das ist der richtige Weg und jetzt nach der Hälfte der Zeit merke ich, es klappt einfach nicht. Ich habe überlegt, was die Gründe sind, das und das sind sie. Auch das ist wichtig. Es klappt nicht immer alles. Man redet ja mal voll gern über Erfolgsgeschichten, was man alles mega gut hingekriegt hat. Oft genug klappt auch was nicht. Daraus kann man aber halt auch was lernen. Und wenn man aber gar keine Ziele sich erstmal setzt und einfach nur so wild rumwurstelt und irgendwas macht, dann wird man auch das halt einfach gar nicht merken und kann es nicht besprechen.
Ja. Eigentlich wollte ich dir die Frage stellen, warum sich so viele keine Pläne und Ziele zurechtlegen. Das hast du aber eigentlich schon beantwortet. Weil
Unsicherheit, glaube ich, oder Angst.
Ja, oder weil sie sich nicht kontrollieren lassen wollen.
Mhm. Ja, guter Punkt.
Ich glaube, dass das echt ein Thema ist.
Es ist auch nicht so leicht, realistische Ziele zu finden, weil man weiß ja gar nicht, wie wird sich der Markt entwickeln und die Wettbewerber. Aber da muss man halt auch Mut haben. Also das ist, glaube ich, auch so ein Learning. Im SEO braucht man auch mal Mut zu sagen, ich halte das jetzt für ein realistisches Ziel, weil, schreibt man sich das auf, jeder kann sich irren, wir sind alles Menschen, kann man ein bisschen irgendwie recherchieren, wie so in Branchen Wachstum und so ist, ja, kann vielleicht in die Vergangenheit gucken, wie ist die Seite bisher gewachsen und dann irgendwas ableiten, was irgendwie Hand und Fuß hat, aber natürlich kann man sich irren, das weiß man aber halt erst hinterher und wenn man halt sich gar nicht erst traut, so einen Schritt zu gehen, wird man auch nie feststellen, ob man sich geirrt hat, wird aber halt auch nie am Schluss sagen können, ich habe übrigens dieses Jahr richtig geiles SEO gemacht und alle meine Ziele erreicht.
Hm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe manchmal das Gefühl, gerade mit den Gesprächen auf den Konferenzen mit anderen SEOs, die dann manchmal so ein bisschen demotiviert sind oder sehr häufig ist das Thema, dass man ewig an einer Domain rumarbeitet, aber die Zahlen sich nur sehr wenig verbessern. Ich muss dir sagen, ich bin gerade wieder in so einem Stadium, dass ich mir denke, ey, wir produzieren so viel Content, wir haben unsere Keyword-Map, wir machen und wir produzieren ja echt gute Sachen. Also es ist ja nicht, und das ist, ich meine, man sagt über sein eigenes Kind immer, dass es hübsch ist, aber du weißt, wie ich es meine, wir kriegen ja auch das Feedback, dass die Inhalte gut sind, dass die Arbeit, die wir hier machen, allen gefällt und so weiter. Und dann sehe ich wieder, das nächste Update kommt um die Ecke und bums, geht's einfach wieder runter. Das merken wir zwar im Traffic gar nicht so krass, wie es in der Sichtbarkeit aussieht, aber, um ehrlich zu sein, merken wir es sogar so gut wie gar nicht. Im Januar ging es sogar stark nach oben. Das könnte aber auch an anderen Faktoren liegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hast du einen Tipp für die Situation, wie man mit sowas umgeht?
Ja, also ganz kurz noch zu diesem Punkt, den du genannt hast, Sichtbarkeit sackt ab, Klicks aber nicht oder relevanter Traffic aber nicht, finde ich einen super wichtigen Punkt, den du genannt hast und auf den ich echt kurz eingehen will, weil ich ihn so wichtig finde. KPIs verschlechtern sich, oh Gott, Panik, die Welt geht unter. Typischerweise die Sichtbarkeit, das erlebe ich echt oft, ja, wo dann auch auf Tagesbasis oft so jetzt sich was verschlechtert. Also hier echt erstmal abwarten, auch nach dem Update, kann ja auch wieder hochgehen, kann ja auch sein, dass Google erstmal testet. Und wenn man dann halt sofort irgendwelche panischen Gegenmaßnahmen trifft, dann bringt es einfach gar nichts. Und außerdem muss man echt schauen, gut, irgendeine KPI hat sich verschlechtert, aber was bedeutet das am Ende für mich und mein Business? Kriege ich weniger Klicks und Zugriffe und Anfragen von den relevanten Menschen für relevante Suchbegriffe oder habe ich nur Traffic verloren, der mir eh nichts gebracht hat? So, also das mal als Erste. Und dann hast du gesagt, ja, man tut und macht ewig rum und irgendwie findet man nicht so richtig den Punkt, an dem es liegt. Ja, dann muss man nach dem suchen. Und du hast jetzt gesagt, man hat ganz viel Content und der ist wunderbar und funktioniert nicht. Das ist halt auch eine Aufgabe vom SEO und auch oft eine Aufgabe, wo man sich ganz schön unbeliebt macht, wo man dann im Zweifel hergeht und dem Geschäftsführer sagt, ich weiß, lieber Geschäftsführer, du schreibst seit 10 Jahren einen Blog und bist stolz wie Bolle. Leider findet Google den gar nicht mehr so gut und der funktioniert nicht und der zieht uns gerade sogar runter. Und wir müssen diesen Blog irgendwie loswerden. Wenn man das so sagt, dann macht man sich unbeliebt. Und hier komme ich wieder zum Thema Kompromisse. Bevor man alles löscht, könnte man es ja, weiß ich nicht, in Schritten vorgehen. Ja, man löscht erstmal nur die Sachen, die, wo sich alle drauf einigen können, die brauchen wir wirklich nicht mehr. Irgendwelche alten Unternehmensnews von vor 15 Jahren, keine Ahnung. Dann nimmt man die Sachen, die wirklich unter einer bestimmten Keyword- oder Impressionenschwelle generieren und so weiter. Also so schrittweises Vorgehen, da ist der Schmerz oft nicht ganz so groß. Man kann das Pflaster natürlich auch auf einmal abziehen, aber wichtig ist halt so herauszufinden, wo liegt dieses Problem und es ehrlich anzusprechen. Und das sind oft so strukturelle Sachen. Also aus meiner Erfahrung, sehr viel Content, den Google irgendwie nicht mehr mag und der die Seite insgesamt wie so ein Klotz am Bein. Ich kenne es noch von früher, so diese Bilder, Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, wo Elefanten so eine fiese Kugel am Fuß haben. Weißt du, so Zirkuselefanten. Und genau so ist es bei vielen Seiten. Und das sind also alter Content, eine schlechte Navigation auch oft, ja, wenn die so super verschachtelt ist und Sachen sich doppeln und irgendwie einfach so die Infos schlecht geordnet sind. Oder auch Beispiel, das ich hatte, da hat ein Kunde internationales Unternehmen, Maschinenbau, die haben sich gedacht, Mensch, wir haben doch Kunden auf der ganzen Welt und all denen, die wollen wir natürlich ansprechen und die kriegen jetzt alle ein eigenes Verzeichnis. Ich mache dir mal ein Beispiel, also die hatten zum Beispiel eh schon Spanien und dann haben sie gesagt, ja gut, Spanisch spricht man auch in Mexiko und in Venezuela und, du ahnst, wie es weitergeht. Und für all diese Länder haben sie halt eigene Verzeichnisse gemacht. Jetzt habe ich nur Spanisch gesagt, aber Mario, auch Französisch und Englisch spricht man in sehr vielen Ländern auf der Welt und die URL-Anzahl ist halt krass explodiert. Also keine Ahnung, ich glaube, die hat sich verdreißigfacht oder sonst was. Wahnsinniger Aufwand bei dem Unternehmen, ja. Personen haben da Konzepte geschrieben und IT war involviert. Und was hat's gebracht? Schaden. Es war nämlich dann so, dass irgendwie gar nichts mehr funktioniert hat. Der Bot hat nicht mehr durchgeblickt, nichts mehr lief im Index. So, das war jetzt lange Erklärung. Warum sage ich das? Hier wurde viel rumprobiert und man hat nicht nur nichts erreicht, sondern sogar was Negatives. Und jetzt kommt genau das, wo ich gesagt habe, man braucht Mut im SEO. Hier muss sich ein SEO hinstellen und sagen, Leute, das war einfach falsch. Wir haben da Geld zum Fenster rausgeblasen. Wir müssen diese Maßnahme zurückdrehen. Wir müssen dieses SEO-Hindernis, diese Kugel am Elefantenfuß entfernen. In dem Beispiel bei dem Unternehmen, wo ich gerade dran denke, haben wir dann echt diese ganzen Verzeichnisse wieder rückabgewickelt und gesagt, nee, es gibt eine spanische Variante, eine französische, eine englische, außer ihr setzt euch wirklich hin und macht hier venezolanischen Dialekt und mexikanischen, aber die Manpower war natürlich nicht da. Ja, und dann hat auch wieder alles funktioniert, aber den Mut muss man haben und man muss in dem Fall die Zeit investieren, um das Problem wirklich zu finden. Das ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Da empfehle ich so ein bisschen mit Hypothesen auch zu arbeiten und sich zu überlegen, okay, wenn ich bei einer Seite lauter zusätzliche Verzeichnisse baue, was passiert dann? Oder wenn ich die wieder lösche, was passiert dann? Ja, und so kann man das dann aufschreiben und sich so einer sinnvollen Lösung nähern.
Ich finde das, ich habe dir gern zugehört gerade. Ich habe gerade so immer überlegt, okay, was könnte ich dafür jetzt für uns so übernehmen? Und du kannst dir vorstellen, ich habe mir sehr viel Gedanken dazu gemacht, was da passiert ist. Und wir hatten ja ein Core-Update im Dezember oder jetzt im Januar, ich weiß gar nicht genau, und ein Spam-Update. Und ich glaube ja, dass wir voll von dem Spam-Update getroffen wurden, weil wir haben ja in unserem Tool-Bereich, der unser größter, der macht 80% unserer Sichtbarkeit aus, da haben wir unglaublich viel verloren. Und warum? Das sind dann Brand-Keywords und so weiter. Und vor allem, wir haben, glaube ich, 9000 Tool-Seiten, von denen 8500 noch keine Rezension haben. Und im Umkehrschluss, ich kann da, glaube ich, jetzt mal auch offen über einen Wettbewerb reden, eine OMR, die ja das Gleiche macht wie wir, die viel mehr Rezensionen haben als wir, weil die auch unglaublich viel Geld investieren konnten da vor ein paar Jahren, die haben keinen Knick bekommen. Und das sieht für mich sehr, sehr nahe aus, dass das vor allem mit dem Spam-Update, würde für mich auch logisch erscheinen. Es gibt natürlich immer diese paar Ausnahmen. Wir haben auch an ein, zwei Tools verloren, wo wir viele Rezensionen haben. Aber im groben Ganzen kann man das schon so sagen. Lustigerweise dasselbe Modell fahren wir ja auch im Agenturfinder, also wo wir dann auch versuchen auf, keine Ahnung, SEO-Agentur München, so wie ihr, versuchen irgendwie zu ranken, damit wir Aufträge kriegen. Da haben wir auch verloren, auch typisches Spam-Thema. Das gleiche Modell haben wir aber auch im Event-Bereich und dort haben wir gewonnen. Und das ist sehr komisch, weil da ist genau gleich aufgesetzt. Ich kann nicht behaupten, dass wir da mehr oder weniger guten Content haben. Und das ist dann wieder das, was es wieder so undurchschaubar macht. Aber es ist halt auch ein ganz anderer Bereich. Da will ich nochmal auf den Podcast von Mario Fischer hinweisen, der uns in seinem Thema erklärt, wie Google funktioniert. Unterschiedliche Suchintentionen, unterschiedliche Bereiche können mittlerweile sehr granular komplett unterschiedliche Ergebnisse hervorrufen. Und jetzt ist immer die Frage, und da bin ich bei dir, oder da würde ich, sage ich mal, kontrovers diskutieren mit dir. Abschneiden ist ein Thema, da fehlt sehr häufig der Mut dazu, das hast du gut gesagt. dieses, wir hatten beim OMT ja den Vortrag von der Sarah zum Thema Content auch vernichten und reduzieren. Es gibt einen tollen Artikel in der Website Boosting vom Marco Lauerwald, wie die bei Urlaubsguru, glaube 80% URLs gekürzt haben und dann Sichtbarkeitssprünge gemacht haben. Müsst ihr mal gucken, der googelt mal feucht durchwischen Marco Lauerwald, dann findet ihr diesen Artikel. Total spannend, empfehle ich immer wieder gerne. Und wenn ich bin jetzt natürlich am Überlegen, soll ich jetzt den Toolbereich abschneiden? Nein, da verdienen wir viel zu viel Geld damit. Das geht nicht. Aber ich könnte natürlich überlegen, diese 8500 Tools, wo wir keine Rezensionen haben, abzuschneiden. Oder, wenn die Ressourcen da sind, aufs Pedal drücken und sagen, nein, wir überlegen uns jetzt, wie wir an mehr Rezensionen rankommen, damit ein Teil dieser URLs zurückkommt. Die Frage ist halt, inwieweit behindert uns dann trotzdem der ganze Blog und so weiter? Die Fragen haben wir mit unserem Botschafterteam, ich glaube, schon 5-mal besprochen und immer wieder Entscheidungen getroffen. Aber ja,
das ist schwierig,
ein geiles Thema,
ja.
Ein geiles Thema.
Also was ich jetzt gerade so bei dir raushöre, das ist deswegen, glaube ich, so schwierig, weil es so nach einer ganz oder gar nicht Entscheidung klingt. So entweder wir schneiden diesen ganzen, was hast du gesagt, ich glaube Tools-Bereich ab oder wir lassen es. Entweder wir kriegen jetzt überall total viel Bewertungen oder, weiß ich nicht, alles löschen. Und dass das irgendwie wehtut, weil man ja auch weiß, wie viel Zeit und Energie und so da drin steckt, verstehe ich. Aber, also du wirst es nicht rausfinden, wenn du es nicht probierst. Du musst aber aus meiner Sicht ja nicht gleich aufs Ganze gehen. Du kannst ja mal 10 Tools irgendwie erstmal entfernen und gucken, was sich dann tut. Und das finde ich halt wichtig, auch so dieses schrittweise Vorgehen und eben Hypothesen aufstellen. Also ich denke, ja, wenn, dann, weil, so, na, erstmal das so runterschreiben, dass wenn ich hier diese, also ich denke erstmal, dass Google, das war deine erste Hypothese, dass Google diesen Website-Bereich Tools war, oder?
Genau.
Genau, dass Google den, ich sag mal ganz flapsig, nicht mag, weil er keine Rezensionen hat und dass der Wettbewerb profitiert hat, weil sie Rezensionen sind, haben und Google das deswegen wertvoller findet. Also, das ist auch so ein Teil, wenn dann also von der Hypothese, für mich zumindest, also kann ich jetzt entweder alles tun, um Rezensionen zu bringen oder ich schneide diesen Bereich ab. Ja, dann kannst du überlegen, okay, ich habe jetzt zwei Optionen, wie gehe ich vor? Und auch dann finde ich eben, es ist nicht alles schwarz-weiß, einfach mal schrittweise, einfach mal so einen Testballon fahren und den halt dann natürlich eng begleitend evaluieren. Hat man auch gleich ein Thema, worüber man als SEO vielleicht einen Blogpost oder einen neuen Podcast schreiben kann. Ja, Sarah und Marco Lauerwalds Thesen bestätigt.
Ja.
Also ohne, dass man da mal sich durchringt zu einer Entscheidung und was macht, glaube ich, kommt man nicht weiter. Und du hast jetzt schon gesagt, du sitzt da mit den Leuten schon im 5. Meeting und so. Ja, kenne ich total. Also wie viel Zeit habe ich in solchen Meetings verbracht? Und immer wieder und auch in Zukunft wird es immer wieder so sein, ist ja auch wichtig, dass man die ganze Expertise zusammenkriegt. Aber irgendwann muss man halt ins Handeln kommen, ne? Weil ansonsten ist es nur frustrierend. Und da würde ich halt sagen, nochmal aufschreiben, warum man zu welchem Ergebnis gekommen ist und was macht. Man dann am Schluss feststellt, unsere Annahme war falsch, unsere Hypothese hat nicht funktioniert, war einfach nicht richtig. Okay, kann passieren. Wie gesagt, wir sind alle Menschen, Online-Marketing, sorry, ist keine exakte Wissenschaft. Ja, es gibt hier keinen, ja, es gibt hier keine irgendwie eindeutigen Sachen, die immer funktionieren oder nicht, sondern nur so, ich sag mal so Korrelationen. Also einfach ausprobieren und so ein bisschen, weil du jetzt gesagt hast, wieso in dem einen Bereich macht Google das so und dem anderen so. Eine Kollegin von mir sagt da immer, Google macht Google-Dinge. Ich glaube, man kann auch nicht alles immer verstehen oder es ist einfach nicht immer alles logisch. Und ich finde, auch du hast gesagt, ja, vielleicht wurdet ihr vom Spam-Update getroffen. Ich finde, sowas tut ja erstmal weh. Man hat hier eine schöne Website, man hat sie nach bestem Wissen und Gewissen gebaut und dann steht da plötzlich das Wort Spam drüber, vermeintlich. Ich glaube, das muss man einfach lernen auszuhalten, zu sagen, ja gut, genau, das mag jetzt so sein, Google mag das nennen, wie sie wollen. Wir schauen jetzt ganz pragmatisch wieder, was können wir tun. Ja.
100%. Ich weiß ja sogar, dass wir da eine Art, also ich will es gar nicht Spam nennen, weil wir jedes Tool ja theoretisch, perspektivisch, in meiner Wunschvorstellung haben wir irgendwann 9000 Tools oder sogar mehr wirklich ordentlich betextet und so weiter und so fort. Das muss sich entwickeln. Und wenn ich mir die großen Toolfirmen anschaue, wie G2 oder Capterra oder auch OMR, die haben natürlich auch eine ganz andere Manpower dahinter, um diese ganzen Inhalte zu produzieren. Und wir wachsen nach und nach auch. Und irgendwann in 3, 4 Jahren haben wir vielleicht auch genug Manpower, um das alles so darzustellen. Und dementsprechend überlegen, teilweise was abzuschneiden oder nicht. Gebe ich dir voll recht. Wir machen das zum Glück. Das ist das Schöne, wenn du das mit 8 CEOs, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, besprechen, dass wir uns natürlich genau aufschreiben, was haben wir wann, wie, wo entschieden, warum machen wir das. Eine Entscheidung pro, contra, nehmen wir den Teil weg, den Teil nicht. Da probieren wir total viel aus und fühlen uns da auch relativ wohl. Nichtsdestotrotz wäre es mir natürlich lieber, es würde einfach immer steil nach bergauf gehen. Aber so ist halt das Leben nicht. Das ist halt einfach
so. Ist das Leben nicht, Mario. Ganz genau. Und also bei KPIs denken, glaube ich, auch immer viele, das muss immer nach oben gehen. Ja, also ich habe auch noch nie irgendwie ein Kundenprojekt gesehen, was immer nur steigt. Also ich meine, um mal das Ganze im kleinen Bereich zu sehen, es gibt ja auch immer die Schwankung zwischen Wochentagen oder so. Ja, Woche, Wochenende.
Saisonal. Auch bei der, wie auch immer.
Auch bei der Sichtbarkeit und auch sonst. Ich meine, im normalen Leben geht's ja auch nicht immer nur nach oben. Man macht mal irgendwas und es funktioniert besser oder schlechter. Und ja, so ist es halt, ja. Ich meine, wichtig ist halt so, was ich schon wichtig finde, ist so die Langfristtendenz. Also angenommen, eine Seite hat jetzt auf lange Frist eine sinkende Sichtbarkeit. Ich meine nicht von letzter Woche auf diese, sondern ich meine, ich schaue mir jetzt so in Systrix, SEMrush, whatever, so einen Sichtbarkeitsverlauf an, mache da so ganz plakativ einen Pfeil dadurch und der zeigt nach unten über 1 Jahr, 5 Jahre, wie auch immer, dann Achtung, hier bahnt sich, wenn man diese Linie fortsetzt, ein schleichender SEO-Tod an. Irgendwas stimmt mit meinem, ja, entweder mit dem Geschäftsmodell nicht oder mit der Art, wie ich das online abbilde, dann muss ich handeln. Oder wenn ich jetzt sage, ich vergleiche mal zum Beispiel den Dezember 2024 mit dem Dezember 2023 und da sehe ich, dass ich bei all meinen wichtigen Keywords einfach Rankings verloren habe. Problem. Offensichtlich. Ich muss was tun. Aber wenn ich das jetzt von einer Woche auf die andere habe, von sehr kurzlebigen Branchen wie News mal abgesehen, dann ja, muss das jetzt nicht unbedingt was heißen, sondern da wird ja auch ganz viel in den Suchergebnissen irgendwie auch von Google rumprobiert. Ja, wer hat sich gerade Position 1 verdient? Ich teste mal die Seite und mal jene, bisschen hin und her. Also da einfach don't panic bei so kurzfristigen Verschlechterungen.
Ja. Das ist als Agentur immer blöd, gell, wenn man dann vom Kunden dann direkt nur auf Basis der Zahlen sofort in die Ecke gestellt wird. Ich kann mich da an tolle Situationen erinnern, wo du dann, keine Ahnung, der Kunde sofort nervös wurde und dann 2 Monate ja, später gab es den Sprung nach oben, dann warst du wieder Mitarbeiter des Monats.
Ja, oder auch das wird dann gar nicht erwähnt.
Ja, oder das passiert auch. Ich habe zum Schluss noch die Preisfrage vor dem Herrn. Was sind deine Lieblings-SEO-Maßnahmen? Gibt es SEO-Maßnahmen, die immer funktionieren?
Ja, und das sind jetzt so ganz verrückte, abgefahrene Sachen, die du noch nie gehört hast. Nee, natürlich nicht. Das sind einfach die guten, alten, mega lamen SEO-Basics. Es ist einfach so gucken, dass die Suchintention passt. Die Seiten halt priorisieren auf deinem Webauftritt, die für dich besonders relevant sind, ja, und bei denen einfach schön gucken, dass eben diese Klassiker passen. H1, oberer Seitenbereich, dort die wichtigsten Infos, nicht irgendwie so wolkiges, schön klingendes Marketing, bla bla, ohne Aussage, sondern zum Punkt kommen, interne eingehende Links mit den richtigen Anker-Keywords, solche Sachen, wo man sich denkt, boah, das ist ja echt keine Rocket Science und das ist es halt auch oft nicht. Ich finde es eher so eigentlich die Herausforderung, sich gegen diese ganzen Hypes zu entscheiden, nicht zu sagen, wir müssen unsere ganze Seite so umbauen, dass sie in allen KIs der Welt super performt oder so. Ja, also das sind eigentlich so diese SEO-Hausaufgaben, also Keywords angucken und dort auch priorisieren, welche sind die, auf die es richtig ankommt und na, also die auch wirklich was bringen. Über die, nicht die mit den höchsten Suchvolumen, sondern die, wo am Schluss jemand was kauft, ein Formular ausfüllt, keine Ahnung, was halt das Ziel ist.
Dann und die im Idealfall kennt ihr die Daten eures Unternehmens und nehmt die Keywords, wo ihr auch die höchsten Margen habt und nicht nur einfach Umsatz.
Ganz macht, genau, ganz genau. Genau. Also so Keywords, Landingpages, gut strukturierter Content, das ist einfach schon immer Content is King und so. Ja, bleibt auch so. Und halt bei Content, finde ich, ist tatsächlich schon auch so ein Trick, will ich fast sagen, der immer besser funktioniert. Diverser Content, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Also nicht nur Text irgendwie, ne? Sowieso auch Bilder, aber auch vielleicht ein Podcast. Vielleicht erreicht man so das Publikum. Vielleicht Videos, wo man im ersten Moment womöglich gar nicht denkt, das ist jetzt SEO. Ja doch, weil das ist es, was halt die eigene Website irgendwie richtig nach vorn bringt. Und was halt noch, finde ich, sehr relevant ist und immer funktioniert, ist, wenn man so die eigene Seite mal grob einordnet, ist es eher eine große Seite, eine kleine, ein Shop, B2B, B2C, und dann sagt, was ist bei diesem Seitentyp üblicherweise relevant? Zum Beispiel Crawling und Indexierung, sind wir ehrlich, wenn ich jetzt so eine ganz kleine WordPress-Seite habe mit irgendwie 20 Unterseiten, vollkommen wurscht. Wenn ich eine riesige Seite habe, einen Online-Shop, mega wichtig, saubere Technik, Crawling und Indexierungssteuerung. In einem Shop jetzt sowas wie Filtermanagement und strukturierte Daten für Produkte, da würde ich das ganz nach vorne schieben. Im B2C würde ich tatsächlich sagen, Ladezeit und Mobile sind so die Sachen, also die Punkte, die immer was bringen. Im B2B ist es eher Conversions und Nutzerführung. Und ja, nicht zum Schluss, alles, was ich jetzt gesagt habe, halt monitoren. Denn alles, was ich jetzt gesagt habe, ist nur aus meiner Erfahrung, kann gut funktionieren, kann auch nicht. Deswegen immer monitoren, um zu wissen, welches dieser SEO-Werkzeuge irgendwie stumpf ist und gar nichts bringt.
Weißt du, was ich immer antworte, wenn mich jemand fragt, welche Maßnahmen ich als allererstes oder priorisieren würde? Du hast sie indirekt mit SEO Basics genannt, aber nicht explizit. Und da verweise ich sogar auf ein Webinar, das dein damaliger Kollege, der ist jetzt kein Kollege mehr, der Felix Meyer, bei uns vor vielen Jahren gehalten hat. Da ging es um SEO-Mythen und keine Ahnung, war ein total cooler Vortrag. Kann ich gerne die Shownotes aufnehmen, den haben wir noch als Aufzeichnung. Das Thema total langweilig, was man unglaublich gerne an Studenten abgibt, was ich niemals machen würde, um ehrlich zu sein. Also nichts gegen Studenten, es gibt total gute Studenten, ja. Aber Erfahrung sind Metadaten. Das ist für mich der absolute Gamechanger schlechthin, wo ich sage, ja, das hat ja was mit Suchintention zu tun natürlich. Aber Leute, wenn ihr die Impressions bei Google schon habt, also ihr rankt schon irgendwo oder wie auch immer, ihr könnt es ja in der Search Console sehen, wie viele Impressions ihr habt. Wenn ihr an den Metadaten rumschraubt, das ist das Schaufenster nach draußen von eurer Webseite. Wenn ihr es schafft, interessanter zu sein, dass die Leute mehr draufklicken, ohne, sag ich mal, sie auf den falschen Pfad zu bringen. Ja? Also nicht, dass dann dahinter warum sie klicken, nicht erfüllt wird. Aber wenn ihr daran schraubt, interessantere Metadaten, Titel, Meta-Description schreibt, dann bekommt ihr, weil es heißt ja auch immer SEO, ja, SEO wirkt erst langfristig und so weiter. Nein, mit SEO, Metadaten, die sind meistens innerhalb von wenigen Stunden oder sogar, sagen wir mal, maximal Tagen bei Google zu sehen, sofern Google sie übernimmt. Manchmal übernehmen sie sie auch nicht komplett, aber ein Teil. Und wenn das wirkt, habt ihr von einem Tag auf den anderen mehr Traffic. Und mehr Klicks bedeutet, dass Google, das wissen wir seit dem Google-Leak, die CTR von Google auf, also wir haben es schon immer vermutet, aber Google hat es gerne abgestritten, seit dem Google-Leak letztes Jahr, wissen wir, dass die CTR hochrelevant ist, bedeutet, ihr kriegt mehr Klicks über Google auf eure Seite, dann steigen auch eure Rankings und dann geht dieser, negativ würde man Teufelskreis sagen, diese Spirale, die geht dann aufwärts. Ja? Also ihr arbeitet daran, bekommt mehr Klicks, bekommt bessere Rankings, ihr bekommt mehr Traffic, ihr bekommt mehr Umsatz, ihr bekommt mehr. Und das ist für mich immer das, was jeder sofort machen kann, egal wo ich stehe, wo ich immer einen Benefit draus ziehe und ist total langweilig. Also langweilig nicht, also es kommt darauf an, wie viele 100.000 ich machen muss. Aber ja, das ist immer das, was ich gerne antworte.
Sehr schön. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist auch so eine Maßnahme vom Typ kleiner Einsatz, große Wirkung. Und ich finde, das ist auch was, wenn man jetzt Maßnahmen so ein bisschen so für sich ordnet, so was wirkt jetzt kurzfristig, was wirkt eher langfristig. Es ist was, was man einfach stetig nebenher machen kann, ja. So jeden Tag ein paar Snippets, natürlich nach der Relevanz geordnet. Und dann aber auch im Zweifel den Mut haben, wenn man halt ein Snippet optimiert hat und es war doch nicht so der Burner, das dann wieder zurückzudrehen.
Ja. Ein guter Abschluss, würde ich sagen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir das so durchzukauen. Ich hoffe, wir konnten den Usern, nein, ich bin mir ziemlich sicher, wir konnten den Usern die eine oder andere Idee und wenn es nur Sicherheit im Verhalten oder was auch immer war, mitgeben. Also vielen lieben Dank, dass du da warst und Ja, bis die Tage, würde ich sagen.
Danke, Mario. Hat echt Spaß gemacht. Bis dann.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Nora noch ein kleiner Hinweis. Wir, also der Call to Action am Ende darf ja nicht fehlen. Wir sind mit einem neuen Format online gegangen. Und zwar werden wir am 3.4. ein Tagesevent in Stuttgart machen. Warum neues Format? Ihr kennt unsere Clubtreffen, die nur abends stattgefunden haben, mit 3-4 Vorträgen. Ihr kennt unsere Konferenz hoffentlich, wart ihr schon mal da. Mit 4 Tracks, 30 Vorträge, oder letztes Mal mit 3 Tracks, nächstes Mal mit 4 Tracks. 30 Vorträgen, riesen Aufwand. Wir machen jetzt was in der Mitte, heißt 2 Tracks, 14 Vorträge in Stuttgart am 3.4. Wir sind im Stadion der Stuttgarter Kickers, wird eine coole Location, wer Bock hat, wir hatten schon 3 Clubtreffen dort, machen jetzt ein Tagesevent. Wer Bock hat, einfach auf der Webseite gucken unter Events, findet ihr ja, den Link dazu, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir euch da begrüßen dürften. In diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut, ciao, ciao.